boldly pot. Star Trek in review.
I've seen it all.
Hallo und herzlich willkommen zu Boldly Pot, Star Trek im Review. Ich bin der Markus und wie immer zugeschaltet ist mein Cousin und Podcast-Kollege Jan.
Hör auf zu grinsen. Muss ich doch auch schon wieder lachen.
Ich wollte es bloß diesmal rumgedreht haben, damit es nicht wieder heißt, ich würde dich als Podcast-Kollegen zuerst und dann als Cousin ansagen. So.
Ach, das ist doch, ich stehe drauf.
Gib mir Tiernamen, Podcaster.
Genau. Nachdem ich eben den WDR gesehen habe und die da eine Pausenbrot-Influencerin geinterviewt haben.
Nice.
Das amüsiert dich genauso wie mich, okay?
Es gibt echt Leute. Ja, okay.
Irgendwo, was ist das Internet? Ist doch eigentlich.
Jeder braucht ja irgendeine Bestimmung, auf jeden genau. Fall. Wenn ihr mehr über Influencer wissen wollt, liebe genau. ZuhörerInnen, ihr
lasst
wisst
euch
ja wohl.
Impfen.
Was?
Ja, Influencer.
Ach so, geht auch gerade wieder rum. Oh mein Gott, ich wollte ja, bloß sagen, wenn ihr irgendwas zu unserer Sendung sagen wollt, zu Star Trek oder zu dieser Folge, ihr könnt uns auf Blue Sky, Facebook, Instagram, Mastodon, Threads, YouTube, Spotify und Apple Podcast überall erreichen, kontaktieren. Also wir sind offen für Anmerkungen und überhaupt.
Oder einfach in den bodenlosen Abgrund schreien. Wir hören Richtig, euch.
Genau. Thank you for screaming into the void.
Ganz genau. Ich hatte übrigens ein Spezi zu dem Döner, deshalb bin ich so aufgedreht.
Ja, das ist doch wunderbar. So muss das sein. Du sollst öfter Zucker zu dir nehmen. Aber beim letzten Mal habe ich gesagt, sollst du das nicht tun, aber ja.
Ach, ich bräuchte nochmal so eine Folge mit Schnapspralinen.
Es wird schwierig. Wie gesagt, die Duftkerzenfolge
vielleicht. Ja, die Duftkerzenfolge.
Ja, bevor wir anfangen, ich habe ja die Möglichkeit gehabt, im Rahmen meiner Möglichkeiten, habe ich ein paar Serien geguckt in letzter Zeit, zum Beispiel Star Trek Strange New Worlds, die neue Staffel.
Ja. Ja. Mhm.
Habe ich jetzt mal durch. Ja. Als Kurzkritik, ja, kann man machen. Ich muss ja sagen, ich vergebe dieser Serie sehr viel, weil ich nehme die nicht richtig
ernst. Was
einfach
witzig ist. Ja.
Ja,
genau.
Also, aber trotzdem ist sie ja gar nicht mal so schlecht, weil sie baut ja schon die Charaktere auf und bringt die Geschichte voran, weil die haben einfach so zwischendurch einfach mal solche Klopperfolgen, wo ich mir denke, macht das einfach, warum nicht?
Ja, mach das halt. Doch mal,
genau. Ja, genau.
Nicht immer so scheiße ernst sein versuchen, wie die Dingens auf der Discovery das sein wollte. Ich finde
ja,
das
es ist einfach irgendwie, ja, und bei Lower Decks ist es ja eh egal, aber da ist es so, kann man machen. Ich habe kein Problem damit. Ich finde die Serie eigentlich ganz okay. War jetzt vielleicht nicht die stärkste Staffel bisher, aber es hat wohl auch irgendwas mit dem Autorenstreik. Da war wieder ein Autorenstreik irgendwann zwischendurch im letzten Jahr, oder? Kann das sein?
Ja, mein Gott, ich meine.
Aber generell habe ich immer noch ein Problem damit, dass wir keine Serie haben, wo 25 Folgen drin sind und wo wir nicht 3 Jahre drauf warten müssen, bis die nächste Staffel rauskommt. Ach, also von mir aus
oder
können sie
direkt abgesetzt werden.
Ja, ja, die könnten die Folgen auch von mir aus nur halb so teuer produzieren und vielleicht noch ein paar Blooper dazwischen haben, also ein paar schlechte Folgen. Und dann würde ich auch gerne mal wieder so eine 25-Episoden-Staffel nehmen, aber naja.
Es muss ja nicht immer alles mit Lensflare und Bund und...
Ja, genau, ja.
Die Sets, die da haben, ich weiß ja gar nicht, stammt das auch irgendwie mittlerweile?
Das muss ich sagen, ist ja echt geil. Ne? Also das Set-Design von Strange New Worlds ist also wirklich gut.
Das existiert ja wohl offensichtlich tatsächlich, diese Sets. Also es ist ja nicht so, dass die jetzt völlig nicht aus dem Computer kommen.
Klar, die stehen ja da. Ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass die hier nur Greenscreen machen. Also.
Ja, also es ist erstaunlich, wenn mir das vergleiche mit dem, was wir so aus den 90ern jetzt hier gerade zum Beispiel besprechen, wo die Sets ja eigentlich so, wir haben da irgendwo noch eine Garage und da bauen wir dieses Set rein.
Und malen das Holz an. Ja,
genau.
Aber immerhin, unsere Enterprise hat wenigstens einen Teppich. Also, und das haben die alle nicht. Die haben mal diesen Showboden, diesen Samstagabend-Showboden, der so glänzt. Aber egal.
Ja, das kommt, weil wenn man über den Teppich rennt, dann hat man nachher diese statische Aufladung. Und dann
klar, und da stehen im besoßen Picard alle Haare zu Berg.
Ach so, ja, nee, ich dachte, das zieht dann immer diese Energiewesen an.
Was? Ja, das auch, genau. Oder im Riker steht das Brusthaar ab, oder?
Ja.
Oh nee.
Warum reden wir eigentlich so Blödsinn?
Weil du schon das Spezi getrunken hast, deswegen. Ja, andere Serie, die ich auch reingeguckt habe, was schon andeutet, was ich davon halte, Alien Earth.
Okay.
Gibt mir gar nichts.
Gibt dir gar nichts? Okay, dann muss ich es gar nicht erst anfangen.
Mir sind alle Charaktere bums egal, ob sie sterben oder leben. Es ist eine seltsame Story. Und ja, so funktioniert Alien halt nicht. Das ist Quatsch. Ja. Das ist eine dumme Serie. So, meine Meinung. Ihr könnt gerne eine andere Meinung dazu haben.
Ja, jetzt würde ich dann vielleicht doch gucken, also wenn du das so gesagt hast.
Ja, und dann habe ich, die zweite Staffel von Last of Us geguckt.
Ach so.
Und die,
ich glaube, das haben wir auch noch nicht zu Ende geguckt.
Da saß ich ja auch schon wieder. Also da bin ich wirklich engagiert. Also da sitze ich ja wirklich vorne auf dem Sofa, so auf der Kante und denke mir, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Also da interessieren mich die Charaktere im Gegensatz zu der anderen Serie. Das macht sie echt gut. Also
du hast die Spiele nicht gespielt, ne?
Nee, gar nicht. Ich habe mit so Spielen überhaupt nichts am Hut tatsächlich, aber
ja,
die Serie ist eine gute Adaption auf jeden
Fall. Stell dir mal vor, du siehst das im Fernsehen und denkst, oh mein Gott.
Naja, die sagen ja nichts, was
passiert. Stell dir vor, dass du den Controller in der Hand hältst und du musst das dann jetzt machen.
Ja. Also ich meine, es gibt halt Sachen, ja. Also ich finde, was ich ganz cool finde, dass es halt in dieser Staffel nicht so viel um diese ganzen Pilz-Zombies geht. Sondern es eigentlich mehr auf zwischenmenschliche Beziehungen und so setzt. Und ich meine, das hat es ja vorher auch schon, aber also bisher hat es mich auf jeden Fall begeistert und warte ich auf jeden Fall darauf, dass irgendwann hoffentlich auch weitergeht. Also die Serie kann was.
Ja gut, Last of Us ist ja schon als Spiel schmerzhaft, sagen wir es mal so. Wie gesagt, du stehst da und jetzt sollst du das tun, ne?
Also auch emotional schmerzhaft.
Es ist emotional, weil du spielst dann da auch beide Charaktere. Du spielst einmal die Ellie und einmal ich habe die Frau vergessen.
Ja, die Gegenspielerin, ja, ich weiß auch gerade. Nicht,
dann oder? Stehst du dann plötzlich da und du weißt ja, was jetzt als nächstes kommt, weil du hast das aus der anderen Sicht ja schon gespielt.
Das Beste ist ja sowieso, dass Catherine O'Hara mitspielt, die Maura Rose aus Schitt's Creek, als die bekiffte Psychoanalytikerin.
Die war wirklich bekifft.
Ja, die war aber lustig, die fand ich ganz cool.
Die haben sie auch ein bisschen mehr ausgebaut. Ich weiß gar nicht, ob die im Spiel so richtig drin war.
Wahrscheinlich nicht.
Also aber ich glaube, die ist nur in einem Nebensatz so erwähnt worden. Ja, ich gehe auch zur Analyse oder irgendwie sowas.
Ja, aber ich finde es cool, dass sie als dafür genommen haben, weil die mag ich sowieso gern. Wie auch immer, das war auf jeden Fall meine Kurzkritik an den drei Serien.
Ich warte ja, weil wir gerade von Videospielverfilmungen sprechen, warte ja darauf, dass das mit Fallout weitergeht, weil da haben sich ja auch viele Leute beschwert, aber ich fand das auch so als Adaption eigentlich ganz nett gemacht. Also es ist halt eine völlig andere Geschichte, aber das macht ja nichts, weil die haben ja so und so viele von diesen Vaults da in dieser Welt.
Da habe ich auch mal reingeguckt, da bin ich ja nicht so, ne? Komme ich nicht so rein, obwohl es glaube ich auch nicht schlecht gemacht ist tatsächlich. Also da möchte ich auch gar kein Urteil erlauben.
Ich finde, dieses Worldbuilding haben die 1:1 eigentlich übernommen und ich fand das eigentlich ganz nett.
Ja, aber es wird jetzt Herbst und ich habe schon alle Serien weggeguckt. Ich brauche schon wieder Nachschub. Also eigentlich muss ich die ganze Zeit irgendwas zu schauen haben. Aber
ich hatte erzählt, dass wir die alten Folgen von Haus ausgegraben hatten.
Ja, ich habe auch meine Nostalgie-Komfort-Serie gerade. Ich habe jetzt heute mal wieder angefangen mit ausgerechnet Alaska. Da bin ich gerade in der vierten Staffel. Liebe ich. Ich bin ja so froh, dass ich mal irgendwann endlich mal auf Blu-ray hier bekommen habe. Die gab es ja jahrelang nicht wegen irgendwelchen Rechtsstreitigkeiten wegen der Musik da drin und sowas.
Apropos Haus, Netflix oder wo läuft das auch?
Kann sein.
Die haben ja die Rechte für das Titellied, nicht? Das hier Massive Attack, Sie wissen schon.
Okay.
Aber das steht im Untertitel, in der Titelung steht das immer noch drin, Massive Attack Playing.
Ah ja.
Und nein!
Dann kann man ja für sich selber mitsingen oder so, keine Ahnung. Ja, aber das finde ich schon krass. Also die Serie ist 35 Jahre alt und irgendwie ist sie trotzdem irgendwie sehr gut gealtert. Also ich mag die ganz gern. So.
Wir sollten auch mal irgendwann was tun hier, stimmt.
Ja, genau.
Wir werden hier ja nicht fürs Reden bezahlt.
Wir werden nicht fürs Reden über Serien bezahlt. Schon bezahlt schon mal so gar nicht hier. Es ist ja alles Privatvergnügen.
Wie, du wirst nicht bezahlt?
Nein.
Bist kein so ein Systemfreak, der bezahlt wird von den... lass mal das.
Nein, bin ich nicht. Wir kommen heute zur dritten Folge der vierten Staffel von Star Trek The Next Generation.
So sieht das aus.
Zu Deutsch Die ungleichen Brüder, hört sich an wie Grimms Märchen und auf Englisch einfach Brothers.
Sternzeit 44085,7.
Sieh mal einen an.
Und da habe ich auch direkt die erste Frage.
Interessanterweise muss man auch dazu sagen, die mussten das irgendwie tauschen mit den Sternzeiten, weil die nächste Folge, die sind ja alle durcheinander gedreht worden. Die Folge, wo der Picard nach Hause kommt, war ja die drei Folgen später eigentlich erst hätte kommen sollen. Die haben sie vorverlegt. Und die anderen haben sie halt rückwärtig irgendwie dann ausgestrahlt. Und deswegen mussten sie die Sternzeit ändern.
44.0.1.2.3. Es fiel ihnen einfach wirklich nichts Besseres
ein. Ich glaube auch wahrscheinlich, ja. Da hängst du immer noch dran, ne?
Ja, hallo?
Ja, aber anscheinend haben die so die ganze Reihenfolge nicht, wie sie gedreht haben. Die ersten 4-5 Folgen sind alle, also außer der ganz ersten, sind ein bisschen durcheinander irgendwie. Es sieht wohl so aus, dass es wohl mal wieder irgendwie Landurlaub gab und eigentlich wäre alles ganz okay gelaufen, wenn es sich einen medizinischen Notfall gegeben hätte. Da ist nämlich ein kleiner Junge, Willy Potts, anscheinend mit einem Parasiten infiziert worden, weil er da irgendwo in die Büsche gegangen ist auf so einem Planeten, wo man sich auch fragt, warum gehen die auf so Planeten, wo man sich so einen Parasiten einfangen kann. Wäre das deine Frage gewesen?
Das wäre so Teil meiner Frage gewesen. Okay. Der andere Teil meiner Frage ist, der wird dann nachher ja erklärt, aber nicht so richtig. Wo sind eigentlich die Erziehungsberechtigten von diesen Drecksblagen?
Ja, die scheinen an irgendeiner anderen Außenmission zu sein. Und
ja, sie sind auf Sabbatical oder was erzählt der Dingens da irgendwie. Die sind einfach gerade mal nicht da. Die haben ihre Blagen auf dem Schiff zurückgelassen und haben sich verpisst.
Also ich habe so verstanden, dass die irgendwie anders eingesetzt sind zurzeit. Aber
schon klar.
Da sind die Kinder ja noch nicht mal auf dem Schiff, sondern laufen auf irgendeinem Planeten rum, ohne Aufsicht. Ja.
Es ist Wesley tritt ins Blumenbeet all over again. Das ist,
was? Naja, die rechtlichen Konsequenzen sind jetzt andere. Aber die Sache ist ja auch die, der kleine Willy hat sich, wie gesagt, ja infiziert, weil es gab vorher eine kleine Auseinandersetzung, beziehungsweise sein großer Bruder hat in einem Streich gespielt. Mhm. Der hat sich irgendwie rote Farbe in so einem Beutel in seine Tasche getan. Und
immer
hat,
diese schrecklichen Killerspiele.
Ja, und hat dann zu seinem Bruder gesagt, deine Spielzeuglaserkanone sieht doch ziemlich echt aus. Und als der Kleine dann auf seinen großen Bruder hatte anscheinend dann dieses rote Blut irgendwie rausquellen lassen, was den Kleinen, der auch noch relativ jung ist, vielleicht 6 Jahre alt oder sowas, wenn überhaupt. Ne?
Das ist die nächste Frage, die ich habe. Das Kind soll angeblich 10 sein.
Der Kleine?
Ja, wird irgendwo gesagt, meine ich.
Okay.
Ich muss mal durch meine Aufzeichnungen gehen, aber, oder 8 oder irgendwie sowas. Aber auf jeden Fall, das Alter, was das Kind da, in diesem komischen Isolierzimmer liegt, das, nein.
Nein, das ist, also der sieht aus wie 6 und vielleicht der größere Bruder sieht vielleicht aus wie 10 oder
ja,
so.
Ja, vielleicht ist das auch irgendwie im Skript durcheinander gekommen.
Auf jeden Fall hat das diesen kleinen Willy anscheinend so traumatisiert, dass er halt weggelaufen ist, hat irgendwo eine Frucht gefressen von irgendeiner Palme. Und
ich könnte ja mein Gesicht nicht sehen, aber was? Oh, mein Bruder ist erschossen worden von mir. Ich gehe jetzt in den Wald und fresse irgendeine Pflanze.
Hä? Ist ja keiner da, der hier aufpasst. Ja.
Nee.
Jetzt ist der natürlich wieder an Bord und dann gibt es halt eine kleine Besprechung mit dem älteren Bruder.
Das sagst du so, der ist natürlich jetzt wieder an Bord. Haben die den gefunden? Das wird auch nie geklärt. Der ist im Wald, hat das Ding gefressen und dann ist er nach Hause gekommen. Du, ich habe Bauchschmerzen oder was?
Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung.
What the fuck?
Hat erst auf den Teppich in der Enterprise gekotzt.
Ja.
Und da musste wieder einer Staubsaugen kommen. Aber ja.
Mit dem Nasssauger. Wer hat die ersten 2 Minuten von diesem Drehbuch geschrieben?
Ja, es ist nicht nur die ersten 2 Minuten, finde ich. Aber
ja, also die ersten 2 Minuten sind schon eine gute Einleitung, sage ich mal. Also danach stelle ich keine Fragen mehr, weil das ist eigentlich alles geklärt.
Ja, die ganze Story mit den Kindern haben sie eh nur eingebaut, damit sie irgendeinen drängenden Punkt haben, damit irgendwie auch wirklich ein Gefahrenpotenzial da ist. Ne? Es ist aber halt wirklich so ein bisschen eine alberne Story. Der Junge ist jetzt irgendwie todkrank und muss sofort auf irgendeine Sternbasis gebracht werden, wo sie ihn anscheinend besser versorgen können, als Dr. Crusher es jemals tun könnte. Und dann gibt es halt eine kleine Besprechung mit dem größeren Bruder in der Beobachtungslounge zusammen mit der Troy und dem Riker. Und der Riker macht ihm auch noch voll das schlechte Gewissen, dass er ja schuld ist.
Das kannst du doch nicht machen!
Ja. Ich meine, der hat ihm halt einen Streich gespielt, der kann nichts dafür, sein blöder kleiner Bruder irgendwelche parasitären Früchte frisst. Also das ist ja, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.
Bevor man so die Blagen darunter beamt, könnte man denen auch sagen, Kinders, esst hier keine komischen parasitären Früchte.
Ja, dann nochmal so in die Kerbe reinzuhauen auch, also den alten Bruder jetzt so für verantwortlich zu machen, finde ich auch schon ein bisschen böse. Der größere Bruder, Jake, sagt natürlich, dass er den ja nur im Spaß erschreckt hat und er wollte ihm ja gar keinen ernsthaften Schaden zufügen und ja, jetzt ist die Situation so und der Riker lässt dann den Jake vom Data dann zur Krankenstation bringen, dass er wenigstens irgendwie neben der Quarantänestation rumsitzen kann und auf seinen Bruder wenigstens irgendwie aufpassen kann.
Jetzt geh mal zurück zu ihm und sag ihm, dass es dir leid tut. Ne?
Dann begleitet der Data den Jake zur Krankenstation und sie befinden sich im Turbolift. Während sie sich da unterhalten, setzt der Data irgendwie aus, guckt so durch die Gegend und leitet dann den Turbolift um, wieder zurück zur Brücke und steigt da aus und lässt den Kleinen einfach drin stehen, der relativ irritiert ist und eigentlich aber auch nichts macht, also nicht so mal fragt, machen wir es irgendwie weiter oder bleibe ich jetzt hier? Oder?
Was mache ich denn jetzt während des Vorspanns?
Ja, genau, richtig. Ja, dementsprechend, nach dem Vorspann sehen wir Data, wie er auf die Brücke kommt, sich an seine Station, an die Ops setzt. Und aus irgendeinem Grund meldet, glaube ich, Geordi dann aus dem Maschinenraum, dass sie auf einmal mit Warp 9,1 fliegen.
Wo sie gar nicht, wie war das? Er hat freigegeben bis Warp 3 oder irgendwie sowas? Oder
ja.
War das Warp 5?
Also keiner weiß warum und dann gibt es auf einmal einen blauen Alarm, was eigentlich auch eine Neuheit ist. Ich glaube, ich hatte noch nie einen blauen Alarm, hat irgendwas mit den Lebenserhaltungssystemen zu tun, die möglicherweise ausfallen könnten. Und sie fragen ja auch Data, was los ist, der reagiert ja gar nicht, was ich schon komisch finde, dass darauf keiner reagiert. Ja. Keiner sagt irgendwas.
Dieses Drehbuch, wie gesagt.
Ja, also das ist ganz seltsam. Sie verlassen dann alle die Brücke, jeder irgendwie in alle Richtungen, wie die Kakerlaken.
Wie die Lemminge, genau.
Also einer in den Lift, einer in den Lift. Und der Data dann auf die andere Seite und nickt denen noch so zu. Und als sie dann raus sind, kommt er wieder aus dem Lift zurück und bleibt auf der Brücke. Und dann geht der Data an eine von den Wissenschaftsstationen hinten auf der Rückseite der Brücke.
Und spielt dann die Knöpfchen.
Ja, gibt irgendwelche Befehle ein und fängt an, irgendwie auch Funktionen zu sperren. Ne?
Ja.
Und überträgt dann auch alle möglichen Autorisierungen, also nur auf die Brücke. Also Befehlsfunktionen können also nur noch von da aus irgendwie gestartet werden, also nur noch durch ihn.
Mhm. Weil die haben ja auch wieder alle so furchtbar sichere Passwörter und dieses Voice-Printing scheint ja auch einwandfrei zu funktionieren.
Ja, gibt der Data es mit der Stimme von Picard irgendwie?
Ja.
Das haben sie nämlich in der deutschen Synchro nicht gemacht. Sie haben einfach Datas Stimme gelassen. Das ist eigentlich doof. Ich meine, dann fragt man sich, warum kann er diese Eingabe machen, ne? Irgendwie.
Ja.
Weil er macht das ja eigentlich mit Picards Autorisierungscode, ne?
Ja, das ist die Stimme von Patrick Stewart, die wir
da sieh mal an, das haben sie irgendwie übersehen in der deutschen Synchro.
Tja.
Aber was ich sagen muss, in diesen Szenen, ich weiß nicht, ob das nur jetzt so auffällig war, die ganzen Computer und die Monitore sind immer sehr schön in Szene gesetzt mit den Kamerafahrten. Man sieht auch irgendwann mal dieses Panel unten an dem Captain's Chair von unten nach oben so gefilmt. Also das haben sie in dieser Folge, haben sie sehr irgendwie darauf geachtet, die ganzen Computersysteme mal zu zeigen, also auch mal näher zu zeigen. Ich weiß nicht,
wenn man das so viel Geld ausgegeben hat für diese ganzen Okuda-Gramme, dann kann man die auch mal zeigen. Ne?
Aber sie haben jetzt in der vierten Staffel nicht irgendwelche Sachen neu gemacht. Das ist ja alles schon da gewesen eigentlich. Aber sie sind da, also irgendwie diesmal fällt mir es sehr auf, dass sie da mehr Wert drauf gelegt haben, auch zu zeigen.
Ja. Close-up-Shots von seinen Fingern, wie sie da rumtanzen und machen.
Ja, genau. Ja, im Maschinenraum erkennt die Besatzung bald, dass Data anscheinend irgendwas vorhat. Sie versuchen dann von da aus die Kontrolle wieder zurückzuerlangen. Aber
vor allen Dingen, der PK steht da so, wo ist eigentlich der Data? Und alles so, das letzte Mal habe ich ihn auf der Brücke gesehen.
und stellt sich dann halt auch raus, ne? ist halt noch da.
Gut, das war jetzt nicht wirklich vorherzusehen, was der da treiben wird, aber Worf, du hast einen Job, du hast wirklich nur einen Job auf dieser Brücke.
Ich müsste eher als letztes da bleiben, bis alle anderen weg sind. Ja, und der Picard steckt dann vor, dann müssen wir jetzt die Untertassensektion von der Antriebssektion trennen, wo der Wesley auch nur sagt, bei 9,1 Warp, das ist aber riskant.
Manche haben das nur einmal gemacht.
Die Idee wird dann auch schnell verworfen, weil sie es nicht können. Also sie können gar nicht darauf irgendwie einwirken. Sie stellen dann aber auf jeden Fall die Lebenserhaltung wieder her, soweit, dass sie halt von Deck 2 aus irgendwie Zugang zur Brücke erhalten könnten. Sie wollen dann halt durch die Jeffreys-Röhren irgendwie durchkriechen, um da hinzukommen.
Der Worf und seine Security-Heinis.
Ja, das ist der Worf, der Riker und noch ein Crewmitglied, der Casey, wo man sich auch schon fast denkt, wenn ein Neuer dabei ist, der ist bestimmt bald tot. Aber ihm passiert tatsächlich nicht groß was. Nee. Sie kommen auf jeden Fall aber nicht zur Brücke, weil Data dann ein Eindämmungsfeld oder sowas.
Ja, irgendwelche Force Fields macht der da.
Genau, aktiviert und sie kommen halt nicht weiter. Naja, es ist auf jeden Fall eine sehr brenzlige Situation. Dr. Crusher sagt zwischendurch ja auch nochmal, also die Energie hier hält auf der Krankenstation auch für diese Quarantäne von dem kleinen Jungen, aber man weiß halt nicht, wie lange, ne? Und das kann nicht so bleiben. Ja, die Enterprise erreicht dann einen sehr grünen Planeten.
Extrem grün.
Und auf der Brücke bemerkt der Data halt, dass die Crew es hinbekommen hat, ihm seinen Ort-zu-Ort-Beam-Möglichkeiten zu nehmen. Und dementsprechend überträgt er dann erstmal alle Befehle auf ihn und nicht mehr auf die Brücke, damit er von der Brücke runterkommen kann und weiter Befehle geben kann. Und verschlüsselt dabei auch noch alle Möglichkeiten, dagegen etwas zu unternehmen, mit einem extrem langen Code, der, ich glaube, ist auch irgendwie ein Meme geworden, von wegen, wenn dich jemand nach dem WLAN-Schlüssel für zu Hause fragt, und dann rattert er da irgendwie, ich weiß nicht, wie viele Stellen runter und verschlüsselt dann halt die komplette Brücke.
Das ist ungefähr so wie die Telefonnummer von der Feuerwehr, oder war das nochmal?
0800, nein, genau. Das ist... Naja, während der Data halt seine Flucht vorbereitet, ist die Crusher mit dem Willy beschäftigt, untersucht ihn auch, wo ich mir auch zuerst dachte, wieso hat die so ein Quarantäne-Ding, wenn die einfach ihre Hände da durchstecken kann, aber ja, es sind tatsächlich Kraftfelder an diesen Löchern, ja, wo die Hände durchgesteckt werden. Die Frage habe ich mir nämlich wieder gestrichen, weil ich dachte, okay, so viel haben sie doch mitgedacht.
Wo heutzutage noch so Gummihandschuhe wären,
genau,
Mann, ne?
Ja, dann, ja, eben. Da haben sie einfach Kraftfelder eingebaut. Also anscheinend kann das Kind aber auch nicht von drinnen nach draußen greifen, ne? Also es ist anscheinend nicht machbar, also das Kraftfeld ist irgendwie nur einseitig. Wie auch immer sowas gehen
vielleicht
soll.
Vielleicht vertraut auch die Föderation mal wieder darauf, dass das Kind, was eben noch bekloppte Bären gefressen hat, genau, jetzt nicht auf die dumme Idee kommt, seine Finger durch das Loch zu stecken.
Durch das Loch zu husten.
Ja, genau.
Wie Kinder manchmal so sind. Ne? Naja, in dem Moment kommt der Jake von der Troy begleitet dann doch noch zur Krankenstation und als er dann reinkommt, dreht sich der kleine Willi da in seiner Quarantänestation einfach von ihm weg.
Ich will den nicht sehen.
Genau, der hat nicht gar keinen Bock auf seinen Bruder. Also er ist da wirklich extrem verärgert über diesen doofen Scherz, den er gemacht hat. Kann man ja auch
irgendwie
verstehen.
Ich kann
verstehen.
Das verstehen. Ich mag 1. April-Scherze ja auch nicht.
Obwohl der Kleine schon ein bisschen altklug ist, ne? Von wegen so, ja, man macht sowas nicht. Ja, so, ne? In diese Richtung. Ja, und der größere Scheiße, Bruder ist dann auf jeden Fall frustriert und stürmt dann auch wieder raus und hat keinen Bock darauf. Ja. Data geht dann durch die Enterprise, macht überall Kraftfelder auf und die Securities, die ausgesandt werden, um ihn aufzuhalten, sind viel zu langsam.
Ja,
und sind
die rennen immer dagegen.
Ja, sind oder niemals vor dem Kraftfeld, sondern immer nur hinter dem Kraftfeld.
Kommt das um die Ecke? Oh, guck mal, da ist ja Data. Ja, genau. Wo ist denn jetzt nochmal mein Phaser?
Die laufen ja nicht mal. Also nee, die beeilen sich ja nicht
voll
mal.
Das.
Auf jeden Fall. Ja, und dann kommt er dann irgendwann mal zum Transporterraum. Interessanterweise kommt er von der anderen Seite da durch. Ja. Nicht durch den Haupteingang, damit es aussieht wie ein anderer Transporterraum. Vielleicht,
ja, wahrscheinlich.
Keine Ahnung,
ja.
Und da wartet dann ja schon der Riker auf ihn auf der Transporterplattform.
Bis hierhin und nicht weiter.
Genau, aber der O'Brien hatte ja die Chips ausgetauscht, damit er halt diesen Ort-zu-Ort-Transport nicht machen kann. Ja. Das steckt der Data dann wieder um.
Ja, nachdem er da auch irgendwie so ein Kraftfeld um die Transporterplattform oder
ja,
was,
damit
ne?
ich auch nicht mehr da rauskomme, natürlich. Ja. Und dann, bevor Riker noch irgendwas sagen kann, beamt er sich da auch raus. Schwumm. Genau. Dann ist der Data auf diesem Planeten anscheinend irgendwie ziemlich dschungelig da unterwegs. Ja. Und da findet er auch direkt ein Gebäude in diesem Dschungel und da geht er dann rein. Das scheint eine Art Labor zu sein. Sehr viele Props, sehr viel Deko, sehr viel Dinosaurier-Deko tatsächlich auch. Also viele Schädel und auch irgendwelche seltsamen Geräte, die da vor sich hin blubbern und machen. Ja, genau.
Ja, genau.
Und er wird dann von einem älteren Herrn da begrüßt, der ihn so anschaut und
ach, Data!
Genau.
Kommst du auch mal vorbei?
Ja, und es stellt sich dann raus, dass es anscheinend der Dr. Noonien Tsung ist, den man ja eigentlich, wie man dachte, der wäre vielleicht auch umgekommen damals auf der Kolonie, wo sie den Data gefunden haben und dann später den Lore mit den Pressnähten, falls wir uns an diese Folge erinnern.
Ja, also dieser ganze Planet sieht so ein bisschen aus wie Dagobah, fand ich ja. Ne? Es fehlt eigentlich nur noch so ein runtergefallener
so ein X-Wing,
der da irgendwo im Sumpf fliegt.
Ja, es war regnerisch anscheinend, oder beziehungsweise Gewitter und viele Pflanzen aus dem Gartenbaucenter.
Genau, gleichzeitig sieht es wieder so aus wie das Gartenbaucenter.
Ja.
Das Hutzelmännchen läuft ja auch darum, ne? Wie so ein kleiner Yoda.
Ja, das stimmt. Ja, es ist so ein bisschen der Brent Spiner darf in dieser Folge dann in dreifacher Ausführung spielen, sozusagen. Ne?
Das wollte ich ja nachher erst eigentlich erwähnen, aber das kommt davon, weil er in der letzten Folge sich schon nicht beschwert hat, dass er zwei Leute spielen musste, also in der Data-Lore-Folge.
Ja, jetzt darf er sogar noch den...
Jetzt muss er drei Leute spielen und wo das nachher hinführt, das wissen wir dann ja bei Fistful of Data, so durch heißt die Folge.
Oh mein
wo
Gott,
alles spielt.
Da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass der immer mehr Rollen übernimmt.
Das eskaliert immer mehr. Das ist ja so.
Das stimmt, ja. Ja, tatsächlich. Naja, aber es anscheinend im Nachspann wird ja auch eher auch genannt, ne, als Lore und Dr. Noonien Tsung. Nicht als Data, aber für die beiden Rollen wird im Nachspann
genannt. Ja, als Data steht ja schon Vorspann.
Genau, richtig. Ja, und auf jeden Fall, der Dr. Tsung stellt dann irgendwas an dem Com-Badge, also einem Kommunikator vom Data ein.
Naja, ich nehme ihn einfach an, das manipuliert er daran rum, dass er halt nicht seine Kollegen rufen kann oder irgendwas.
Dann fummelt er ihm irgendwie mit dem Gerät in eine Zähne rum und richtet da noch irgendwas ein.
Ich dachte, das ist der Reset-Button.
Ja, ist es das? Also ja, man wird davon wach auf jeden Fall. Aber ich dachte, da fährt diesen Schalter auf der Rückseite irgendwo. Ja. Aber
du setzt dich so auf, so nach dem Motto, wie bin ich denn hier hingekommen?
Ja, genau.
Und wer bist du denn? Ja, du Das bist du Dödel, das sieht man doch. Mit einer Maske.
Ja, er sagt ja auch, sie kommen mir irgendwie bekannt vor. Ne? Und also Data ist auf jeden Fall verwirrt davon, dass sein Schöpfer noch lebt. Und der ist ja natürlich davon ausgegangen, dass da auf Omikron Theta auch von diesem Kristallinwesen irgendwie getötet worden ist. Sagt das aber natürlich erstmal so nicht. Und der Sung erklärt dann, dass er der einzige Überlebende der Kolonie sei und er auch nicht damit gerechnet hätte, der einzige zu sein, der vor einer riesigen Schneeflocke halt fliehen kann. Und da weiß dann Data, dass das tatsächlich der Dr. Noonien Sung ist und nicht irgendjemand, der es nur behauptet, ne? Ja, an Bord der Enterprise weigert sich der kleine Willy immer noch mit seinem Bruder zu sprechen. Der befindet sich jetzt mittlerweile nicht mehr in diesem Quarantänebett, sondern in so einer richtigen Zelle irgendwie, so einem richtigen Raum abgesperrt. Und die Dr. Crusher
erzählt einen Dad-Joke.
Ja, die Dr. Crusher meint so, ja, wenn es weh tut, pack nicht dran, so ungefähr. Ja. Warum war das nochmal? Weswegen?
Wenn es weh tut oder was.
Wenn es so schwindelig ist, steh nicht auf, ne? In etwa. Ja. Ja, der Kleine macht sich halt auch Sorgen jetzt um seine Gesundheit, weil es sieht ja nicht so gut aus. Ne? Also das ist schon ein bisschen eine schwierige Situation. Währenddessen hat der Rest der Besatzung auch noch weiterhin Schwierigkeiten, die Kontrolle über die Enterprise wiederherzustellen. Die Schiffssensoren funktionieren wohl. Worf kann dann Data aber nicht orten. Aber die Sensoren registrieren da wohl eine einzelne menschliche Lebensform auf der Oberfläche des Planeten. Und außerdem orten sie dann auch ein Schiff im Orbit, das anscheinend keine Lebensform beinhaltet.
Ja, ich finde das so ein bisschen komisch, dass sie den Data nicht orten können. Also während er
ohne den Combadge, also ohne den Kommunikator anscheinend geht's ja, nicht, aber ist ja komisch.
Auch nicht als Lebensform, also normalerweise bin ich der Meinung, dass wir das schon hatten, dass die auf der Brücke mit ihren Sensoren herausfinden konnten, oh, da sind Lebensformen und damit haben sie den Data eingeschlossen gehabt.
Naja, mal abgesehen davon ist Data eigentlich wirklich eine einzige Antenne, oder nicht? Also ich meine, das ist ja ein elektronisches, positronisches Gerät. Also
seltsam. Ich habe keine Ahnung. Also es ist alles ein bisschen... Also
was, man darf sich ja nicht so viele Fragen stellen bei dieser Serie.
Ja, aber in dieser Folge ist es wirklich schlimm, habe ich den Eindruck. Das ganze Setup war schon irgendwie komisch mit den Blagen, die irgendwelche Bären gefressen haben.
Mhm. Dann sieht man Data, wie er diese interessante Test macht, sich auf den Kopf zu klatschen und währenddessen den Bauch zu streicheln, also kreiselnd. Und das kriegt er anscheinend ganz gut hin. Du kriegst es nicht hin, wie ich sehe.
Ja, ich habe gerade meine Hände verwechselt. Ich habe hier so gemacht und da so.
Siehst du, das ist Data nicht passiert. Und Dr. Sung fragt den Data auch, warum er denn bitte zur Sternenflottenakademie gegangen ist. Also es war jetzt wahrscheinlich nicht so der Wunsch seines Vaters sozusagen. Ja, Data sagt halt, dass er den Menschen was zurückgeben wollte, nachdem sie ihn ja auf Omikron Theta entdeckt haben und sich sozusagen revanchieren will mit seinem Einsatz in der Sternenflotte.
Ja. Der Sung macht so ein Gesicht wie die Troy in der letzten Folge, wo sie immer interesting gesagt hat.
Naja, so Ja, ich meine, so richtig viel Mimik lässt die Maske ja nicht zu. Ja. Ne? Also man kann ja wirklich kaum erkennen, dass der Brent Spiner
ja, aber sie haben ihm hübsch diese Altersflecken aufs Gesicht gemalt und
generell
auf die Hände.
Alles ist, also der ganze Kopf ist ja richtig gut gearbeitet eigentlich schon. Ja. Also sieht nicht schlecht aus als Maske, aber es ist schon ziemlich, also man sieht nicht mehr, wer dahinter steckt tatsächlich.
Ich habe ja einen möglichen Kram zu dem Set aufgeschrieben, weil er hat da ja zum einen, geht er da diese Blumen gießen und das sieht aus, als hätten sie irgendwie diese Strelitzien in die Jucca gesteckt oder sowas.
Ja, also wenn man sich diese Folge mal genauer anguckt, und was man da alles entdecken kann in diesem Labor. Ne?
Dieser riesige T-Rex-Kopf, der da rumliegt und die ganzen kleinen Dinos, die da rumstehen.
Die großen Schädel haben sich tatsächlich aus dem Museum ausgeliehen für diese Folge. Es war keine Requisite im herkömmlichen Sinne tatsächlich. Und dann hat er noch dieses Dinorama da aufgebaut, wo er irgendwie dran arbeitet und so eine Landschaft aufbaut. Das ist irgendwie lustig. Ja, und der Dr. Sung sagt ja auch, dass er eigentlich gerne gesehen hätte, wenn Data in seine Fußstapfen getreten wäre und auch irgendwie Kybernetik studiert hätte. Mhm. Ja, ist halt nicht sein Ding, ne? Und dann fragte Data ihn mal, warum er ihn denn überhaupt erschaffen hat, ne?
Why am I here?
Genau, warum hast du mich überhaupt erschaffen, wenn ich keine eigene Entscheidung treffen darf, so ungefähr. Und ja, meint der Sung so, ja, warum malt ein Maler, ne, so in etwa und
und dann erzählt er so, das ist eine relativ lange Geschichte, die er da, diese philosophischen Gedankengänge, die er da so von sich gibt, von wegen Michelangelo, der da irgendwelche...
Ja. Er sagt halt, er konnte halt nicht anders als das erschaffen und vergleicht sich selber mit Michelangelo, wo er meinte...
Ist ja auch ja, kann man machen. Ne?
Ja, der irgendwie anscheinend auch sagte, dass in dem Marmor schon die Figur drin ist, man muss sie bloß noch freilegen. Und er fragt den Data auch so, also warum Menschen denn wohl so an alten Dingen hängen? Und Data sagt so, ja, wahrscheinlich, weil es ihnen eine Verbindung zur Vergangenheit gibt, irgendwie ein Gefühl von Kontinuität in ihrem Leben. Und der Sung fragt dann auch, ob diese Kontinuität denn nur in die Vergangenheit zurückreicht. Also er versuchte so ein bisschen dahin zu führen, so zu dem Grund, ne, warum er ihn erschaffen hat. Und Data antwortet, ja, da kommt halt so dieser Faktor der Fortpflanzungsgedanke dazu, dass man ja auch in die Zukunft denkt und Kinder in die Welt setzt. Ja, Sung fragt den Data halt, ob er glaubt, dass Menschen vielleicht durch Kinder auch so ein Gefühl der Unsterblichkeit erlangen, was Data halt durchaus als eine logische Antwort sieht. Ja. Also sie besprechen so wirklich so Grundlegendes und es ist halt klar, der Sung hat sozusagen den Data halt als ein Vermächtnis, als sein Kind erschaffen, ne? So einen, der halt ihn überleben wird.
Die Geschichte sollte der Data doch eigentlich schon kennen, weil er hat ja schließlich selber mal irgendwie so einen Blach zusammengeschraubt.
Ja, das sollte ihm schon bekannt vorkommen, tatsächlich. Ja, ne? Ja, und während sie das besprechen, kommt in dem Moment der andere Ableger des Hauses.
Enter Law.
Kommt rein. Ja, da ist dann der Law. Was hat er da eigentlich an? So ein braunes Strickpulli?
Ja, ja, er erzählt ja irgendwie, dass er von den Packlet eingesammelt worden ist. Und so sieht das auch aus, ehrlich gesagt.
Das waren diese Dösigen, ne?
Ja, das waren die Dösigen, genau. Ja, die mit ihrem rosa Kraftfeld, oder war das?
Ja, mit denen hat er auf jeden Fall ein leichtes Spiel gehabt, glaube ich. Der kommt ja dahin, hatte Nunez Hung aber auch nicht mit gerechnet irgendwie, dass er den nochmal wieder sieht, weil er dachte, den gibt's gar nicht mehr.
Genau, den habe ich doch auseinandergenommen. Den liegt doch im Keller.
Der wurde aber genauso wie Data halt sozusagen dahin manipuliert, hat dann sich anscheinend direkt auf den Weg gemacht. Und Data ist da nicht so von begeistert und besteht eigentlich darauf, dass der Sung seinem Bruder nicht trauen sollte.
Genau, das, was der Data davon sich gibt, so von wegen, lass das mal sein, der ist bösartig und so weiter. Das ist so, wenn Data nein schreit.
Genau. Also er ist schon recht aufgebracht und bringt ja auch Argumente vor, von wegen, dass er auch mit verantwortlich ist dafür, dass die Kolonie zerstört worden, dass er die Kolonie verraten hat, auf jeden Fall.
Und der Sung so, na, papalapap,
das passt genau, schon. Das ist so total naiv irgendwie, also handelt er nicht besonders vernünftig, also hört nicht auf den Data und glaubt, er könnte irgendwie dem Lore helfen und den irgendwie...
Der ist ja auch mein Sohn.
Auch wieder irgendwie reparieren und ist auf jeden Fall kein wahnsinniger Android, wie ein Data darstellt.
Ja, also einerseits kann ich den Sohn ja verstehen, so nach dem Motto, oh, ich wusste ja gar nicht, dass der noch da ist.
Immerhin.
Schön, dass der auch noch kommt. Ich meine, auch mit dieser ganzen Background-Story, die jetzt gleich ja dann irgendwann kommt, von wegen, ich bin ja am Sterben. Schnief.
Genau, richtig. Das sagte er ja auch noch, dass er eigentlich nicht mehr lange hat. Und da ist der Lord tatsächlich auch irgendwie
ein bisschen angefasst,
irritiert. Ja. Kann man zumindest annehmen, dass es echt ist. Ja.
Ja, also an der Stelle glaube ich es ihm tatsächlich mal so nach dem Motto, wie du stirbst. Die Eltern sterben nicht, die sind ewig da, so ungefähr. Das scheint auch bei Androiden offensichtlich nicht angekommen zu sein.
In der Zwischenzeit beraten sich der Picard, Riker, Worf, Crusher Troy und der LaForge in der Beobachtungslounge über die aktuelle Lage. Sie haben halt noch immer nicht die volle Kontrolle über die Enterprise zurück und dem kleinen Willy Potts bleiben jetzt höchstens noch 24 bis 36 Stunden.
Ja.
Und wo die Beverly ja meint, ansonsten können wir nur noch eine Autopsie machen. Die ist auch wirklich so hart drauf.
Ja, ist ein bisschen,
Aber das ist halt wirklich die
Dringlichkeit, will sie so ein bisschen herausarbeiten, indem sie denen da so was an den Kopf wirft.
Ja.
Weißt du, das fängt so an, das bricht hier so auf den Brustkorb auf und dann kommt da so ein Ding rausgeschossen.
Ja, genau.
Und überall fliegen die Nudeln rum, die man zum Abendessen hatte.
Und das wollen wir wohl alle nicht mit unseren Teppichen hier an Bord.
Das wollen wir nicht.
Genau.
Da, so viele Nasssauger haben wir gar nicht an Bord, wie wir da Dreck wegmachen müssen.
Aber hallo. Oh je. Das wäre mal eine Kombi gewesen. Enterprise mit Alien, das wäre mal was gewesen. Das hätte ich mir angeguckt.
Voll das Crossover.
Ja. Riker fragt den LaForge auf jeden Fall, ob es irgendeine Möglichkeit gäbe, jetzt den Data mal zu finden und sie auch wieder zurückzubringen an Bord. Der LaForge räumt ein, dass es wohl grundsätzlich ginge, weil Data hat sich ja gebeamt, also gibt es auch noch ein Spurenmuster. Und sie könnten versuchen, den Computer zu täuschen und ihn glauben zu machen, sie hätten ein Außenteam, das aus Data oder Datas besteht, sozusagen. Ja. Also, und dann,
wilder Plan.
Ja, und könnten.
Wildes Rumgehacke, sag ich nur.
Könnten dann auf die Transporter-Controller zugreifen. Und
und irgendwelche Tricorder-Networken.
Ja, würde versuchen.
Ich möchte dem Außenteam nicht dabei sein, ganz also ehrlich. Ich traue dem Transporter ja so schon nicht, aber in dem Moment kommst du da runtergebiet, bis siehst aus wie Data oder so. Ich weiß es nicht.
Ja, so habe ich es nicht mal verstanden. Ich glaube, die wollten irgendwie die Tricorder, also die Tricorder, also so eine Signatur geben, das ist Datas Tricorder, das sind die, also sowas in die Richtung. Ja. Also das ist ein ganz wilder Plan auf jeden Fall.
Wild.
Und dann könnten sie, wie auch immer, den finden und dann zurückbeamen. Es ist ein bisschen seltsam.
Ja, es wird nicht so ganz klar, wie sie sich das alles vorstellen. They make it up as they go along, sozusagen.
Ja, aber Picard in seiner Verzweiflung ordnet mal an, dass sie das nochmal ausprobieren sollen, auf jeden Fall. Ja, auf dem Planeten verteidigt sich der Sung gegenüber Lore, dass die Deaktivierung von Lore halt notwendig gewesen sei, weil er halt damals auch schwere Fehlfunktionen gehabt hätte. Und
er wollte halt die Leute alle umbringen,
genau, die Kolonisten halt in Angst und Schrecken versetzt hat. Der Lore ist auch ziemlich verbittert gegenüber Sung und Data. Also der bringt das auch, finde ich, gut rüber, der Brent Spiner an der Stelle, wegen der ganzen Ereignisse und seiner Deaktivierung und hätte wohl ewig auch irgendwie im All
zwei Jahre rumgeschwebt oder irgendwie war das, keine Ahnung.
Und der Sung entschuldigt sich halt bei Lore, er wüsste halt auch nicht, was bei seiner Programmierung schiefgelaufen wäre und es wäre für ihn halt der nächste logische Schritt gewesen, ihn zu deaktivieren und dann halt eine neue, also die andere Version von ihm, Data halt zu aktivieren und sagt auch, er versteht halt, wie gesagt, nicht warum, was mit ihm schiefgelaufen ist, weil ihr seid ja eigentlich beide baugleich, da ist eigentlich nicht viel groß Unterschied, wo Data dann irgendwie zum ersten Mal realisiert, dass sein Bruder ihn angelogen hat, von wegen, dass er der minderwertigere Androide wäre, sondern sitzt dann so, oh mein Gott, ich bin ja gar nicht so dumm,
Ja doch, offensichtlich schon, weil ich meine, warum hat er das denn ausgerechnet geglaubt? Ich meine, der Law hat nichts anderes als Lügen erzählt, als wir das letzte Mal gesehen haben.
Das stimmt, ja.
Warum sollte er da ausgerechnet die Wahrheit gesagt haben?
Ja, es ist schon sehr weird irgendwie, dass der Data das so geglaubt hat, tatsächlich einen kleinen Minderwertigkeitskomplex aufgedeckt sozusagen.
Ja.
Ja, und der Sung enthüllt dann den Zweck dieser Entführung vielleicht auch, kann man so sagen, ne?
Ja.
Er präsentiert ihm nämlich dann den Emotionschip mit der Pizette, so ein ganz kleiner Chip in der Hand. Und den hat er extra für Data gemacht und den möchte ihm gerne einbauen.
Statt dass er dem mal endlich WLAN einbaut, damit er over the air sein Update einspielen kann.
Und nicht immer die ganze Zeit sich die Bildschirme auf dem Computer angucken muss.
Kriegt er so einen USB-Stick in die Hand gedrückt?
Ja, es ist irgendwie so ein Mini-Chip auf jeden Fall.
Ja.
Und das ist auf jeden Fall das Upgrade, was für Data gedacht ist. Und er beschließt das aber erst einzubauen, wenn er sich ausgeruht hat. Ne?
Genau.
Ja,
ich
natürlich.
Muss jetzt mal Päuschen machen, damit der Law in der Zwischenzeit Scheiße machen kann.
Ja, der guckt nämlich dem Data ja schon so an und zwinkert ihm dann so zu. So denkst du, das kann nicht gut gehen.
Ja, vor allen Dingen, also ich habe hier diesen Chip. Der Mann ist, was weiß ich, 150 Jahre alt. Keine Ahnung, wie alt der jetzt tatsächlich darstellen soll. Ne? So, er hat da jahrelang in Isolationshaft irgendwo am Arsch der Welt an diesem Chip gearbeitet. Also ich will ja schon nicht das Außenteam sein, was da gleich runterbeamt, aber ich will eigentlich auch nicht der Beta-Tester für diesen Chip sein.
Ja, aber...
genau.
Es kommt ja alles noch viel schlimmer, ne?
Ja, schlimmer geht immer.
In der nächsten Szene baut der Sung dann ja eigentlich, wie er denkt, dem Data das ein. Wir haben ja nicht gesehen, dass der Data außer Gefecht gesetzt worden ist.
Genau.
Aber es wird sehr schnell klar, als er diesen Chip an der Seite am Hals eingesetzt bekommt. War das im Film nicht hinterher irgendwo oben im Schädel? Ich meine, mich erinnert sich, dass er woanders gesessen hat.
Ja.
Aber da stellt sich auf jeden Fall schnell raus, dass es sich um Lore handelt. Also der Zoom merkt das schnell, weil der immer noch genauso mies und hinterhältig und frech ist, wie die ganze Zeit. Und dann ist er doch ein bisschen besorgt, weil ich meine, der Lore hat ja eigentlich schon ein Emotionschip.
Ja.
Und jetzt hat er noch ein Emotionschip und er meint, das kann nicht gut gehen und der Lore kriegt auch so Aussätze, so
das trifft es ganz gut.
Ja.
Ich weiß auch nicht, guckt der nicht auf die Seriennummer, wenn der den aufmacht? Das steht doch irgendwo bestimmt, das ist die Nummer
005. Man sollte meinen, dass das irgendwie, es ist alles sehr, immer wieder so ein Security-Problem meiner Meinung nach. Ja. Und er beschimpft den Noonien Sung ja auch als den Dr. Often Wrong irgendwie.
Ja.
So wrong kann er nicht gewesen sein, der solche geilen Androiden gebaut hat, ehrlich gesagt.
Ja, also das mit dem Androiden bauen scheint ja nicht so das Problem gewesen zu sein, sondern mehr so die unter Kontrolle zu halten nachher.
Ja, das stimmt wohl. Und dann schlägt der Lord doch dann irgendwann den Dr. Sung doch wirklich dann zu Boden, der dann auch anscheinend schwer verletzt ist.
Schleudert ihn auf den Boden.
Ja, und beamt sich dann irgendwie mit irgendeinem Vorrichtung zu seinem Daumennagel weg, ne?
Ja.
Dann kommt dann aber auch das Außenteam, bestehend aus Worf, LaForge und Riker, auf dem Planeten. Die Gruppe findet dann in dem Labor den Dr. Soong, der halt auch irgendwie kurz vorm Sterben steht. Also
oder liegt.
Liegt oder ja, kurz vorm Sterben liegt. Währenddessen findet der Worf dann den inaktiven Data in einem anderen Raum, wo ich mich auch wundere, dass der Worf den Data einfach so tragen kann.
Ja.
Hatten wir nicht auch schon mal darüber gesprochen, wie schwer der Data ist? Der war ja eigentlich leichter als gedacht. Ne? Der scheint viel Hohlraum zu haben irgendwo.
Ja, sorry. Ein bisschen hohl, ja. Also nach der Folge glaube ich das.
Dass der Data den Worf tragen könnte, glaube ich im Übrigen eher als umgekehrt, aber naja.
Ach, wenn der jetzt diese komische Stahlstange da zerbiegen kann, oder war das?
Ja, sie wecken den Data halt auf und der geht erstmal zum Soong und versuchen rauszufinden, was eigentlich passiert ist, ne? Und Data erklärt denen dann, dass der Lore da gewesen ist und schon wieder abgehauen ist und dann sagen sie, ja, alles schön und gut, aber wir haben da diesen kleinen jungen Willi an Bord, der unbedingt medizinische Hilfe braucht. Wir brauchen jetzt endlich mal wieder das Passwort oder sonst irgendwas, um die Brücke wieder freizuschalten. Und du musst jetzt wieder mitkommen, wo der Data dann sagt so, ja, gib mir noch einen Moment.
Ich weiß von nichts.
Ja, das kommt ja hinzu, der kann sich ja nichts erinnern. Diese ganze Entführungssituation kann er sich ja nicht dran erinnern.
Und dann der Soong so sagt so, Execute Order 66. Im Moment, das war wieder das andere Franchise.
Ja, genau. Das kriegt der Soong dann noch hin, dass, stell mal vor, der wäre gestorben vorher.
Ja.
Stell mal vor, der wäre jetzt schon tot. Dann hätten sie nicht mehr zurückbekommen.
War das Passwort? 1, 2, 3, 4, 5?
Ja, genau, das war's nicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
QWERTZ vielleicht.
Der Soong kann den Data auf jeden Fall mal wieder freischalten, sodass er das dann auch später wieder alles in Ordnung bringen kann. Möchte dann aber noch so wenigstens einen Moment noch mit seinem sterbenden Vater haben, was der Riker noch zugesteht. Genau, alleine. Ja, dann ist es halt wirklich noch so ein bisschen trauriger Abschied, weil Data ihm sagt so, ja, du wirst ja trotzdem mit deinem Vermächtnis immer unsterblich sein, solange er aktiv bleibt.
Ich werde mich immer an dich erinnern.
Und er sagt ja selber, er kann halt nicht um ihn trauern, ne, aber wo der Soong dann meint, doch, irgendwie wirst du schon auf deine Art und Weise trauern. Mhm. Und dann verabschieden sich die beiden. Wo ich mich auch frage, war es jetzt wirklich notwendig, dass der Vater stirbt für die ganze Sache? Also war es wirklich notwendig? Ich weiß es nicht.
Naja. Ja, das macht das Ganze halt noch tragischer und dramatischer und sie wissen schon.
Ja, und dann kommen sie halt zurück an Bord. Data stellt halt die Kommandofunktion der Brücke wieder her und das Schiff kann rechtzeitig zur Sternbasis 416 fliegen, um Willi vollständig zu heilen. Das ist dann auch so, dass Data dann auf die Krankenstation kommt und dann, ich glaube, den beiden Brüdern auch irgendwelche Dinosaurier noch mitgebracht hat aus dem Labor.
Genau.
Ne? Diese Plastikdinosaurier. Und die beiden spielen auch wieder miteinander, warum auch immer sie sich jetzt wieder vertragen haben. Nur weil er sich jetzt wieder gesund ist, muss er eigentlich nicht besser dastehen.
Und weil die Kinder, die Brüder müssen sich ja vertragen.
Wo die Beverly die nämlich so ziemlich tone-deaf sagt, ja, sind ja Brüder, die müssen sich ja wieder verstehen. Und der so daneben steht
da,
so,
hier, da,
okay.
Den da.
Ja, aber echt, muss ich das jetzt auch so sehen? Keine Ahnung. Und er denkt dann halt noch ein bisschen anscheinend über seine Beziehung zu seinem verkorksten Bruder nach.
Ja
und damit ist diese Folge auch beendet.
Übrigens Sternzeit 44091,1. Was bedeutet, dass die ganze Folge fast 5,5 Tage gedauert hat?
Ja, das kann ja gut hinkommen. Permission to speak candidly, sir. Also ich weiß nicht, was ich von dieser Folge halten soll.
Ich auch nicht so ganz.
Auf der Plusseite ist, nachdem wir so viel Familie schon besprochen haben in der letzten Folge von anderen, haben wir jetzt hier mal die Möglichkeit gehabt, dass auch Data noch mal ein bisschen mehr Familienstory bekommt. Und der Brent Spiner entsprechend anderer Pluspunkt. Mal wieder das alles schön ausspielen kann, was er so spielen kann.
Ja,
und
hat auch Spaß daran gehabt. Man sieht das echt, wie er da... Ne?
Ja, also auf jeden Fall.
Das hat er gern gemacht.
Er spielt den Lore immer sehr gerne, glaube ich. Und er hat den Dr. Soong auch gut gespielt.
Mit Leben gefüllt, So ein alter, verknorzter Sack. Ne?
Ja, und er sagte auch selbst, dass er halt überhaupt gar keine Ahnung hatte, wie er diese Figur spielen sollte. Und dann hat er halt diese Maske bekommen, die Michael Westmore hat die wohl gemacht, so heißt der Zuständige. Ja. Und als er dessen endlich so komplett in der Maske war, hatte wohl ein Gefühl dafür bekommen, weil alle anderen um ihn rum haben ihn auch immer wirklich wie so einen alten Mann auch behandelt, was total weird ist, wenn du bedenkst, die arbeiten jeden Tag mit dem oder so.
Ja, und der war ja auch 30 oder war der da?
Ja, genau. Und,
Pi mal Daumen.
Ja, und dann hatte er anscheinend irgendwie Gefühl für die Rolle bekommen und hat dann auch entsprechend so gespielt. Also er hat dann irgendwie, wusste auf jeden Fall, wie er diesen Charakter irgendwie anlegen muss.
Ja, also wie gesagt, kommt mir in dieser Folge so richtig, also der Dr. So ist so ein richtiger kleiner Yoda. So ein kleiner Klugscheißer, der so komisch redet und auch so ein bisschen gekrümmt geht. Es fehlt eigentlich nur noch der Stock in der Hand und dass er die Macht benutzen kann.
Ja, genau. Ich weiß es auch nicht. Also ja, es ist so ein bisschen, ja, vielleicht hat er sich daran orientiert, man weiß es ja nicht. Ne? Aber es ist ein alter, rutschiger Mann, ja. Herausforderung für ihn war aber anscheinend auch, dass er ja diese drei Rollen spielen musste, dass er halt immer alleine spielte und mit jemandem, so einem Gegendialogsprecher halt gesprochen hat. Und das dann manchmal so ein bisschen schwierig war, er wusste gerade nicht, welcher Rolle er sich befand und musste dann so ein bisschen hin und her denken. War für den Brent Spiner auf jeden Fall eine herausstechende Folge, weil er wieder viel zu tun hatte.
Ist aber mal wieder nicht für drei Rollen bezahlt worden, sondern nur für eine.
Das ist, wer weiß, vielleicht hat er doch, ja, ich meine, hat er mehr Zeit.
Ich glaube, dass
wie ist das geregelt?
Das steht so im Vertrag drin. Das ist, ich meine, er hätte mal irgendwann auf der FedCon erzählt von wegen, man kann so viele Rollen spielen, wie man will, man kriegt immer nur das, was steht halt im Vertrag drin.
Ja gut, also aber wenn du sprichst oder nicht sprichst, das macht auf jeden Fall einen Unterschied. Aber wenn du eh schon die Rolle hast, dann wird es nicht nochmal.
So verstehe ich das.
Ja, ich meine, ein bisschen Zuschlag für das ganze Rumgesitz in der Maske nochmal extra, hätte man ja schon machen können. Aber naja, so ist das halt bei Paramount. Für sowas haben sie kein Geld.
Ich sag nicht, dass ich von Paramount halte. Da kriege ich nur wieder Streit.
Ja, und ansonsten, die Story, ja, es ist wohl so, also ich finde, also die Story, sie bekommt natürlich ein bisschen mehr Leben dadurch, dass sie Lore noch mit eingefügt haben, was in der ursprünglichen Geschichte gar nicht vorgesehen war wohl anscheinend.
Okay.
Aber sie haben halt das Gefühl gehabt, sie brauchen noch ein zusätzliches Gefahrenelement.
Ja.
Und dann war es wohl für Rick Berman anscheinend auch irgendwie einfacher oder auch besser, diese Story irgendwie auf die Reihe zu kriegen.
Ja gut, das füllt halt die ganze Folge überhaupt erstmal mit Leben, dass der Lord da angekrochen kommt und sagt, jetzt nehme ich mir den Stipp aber.
Ja, und dann halt dieses mit den beiden Kindern, was halt ein bisschen mehr das ganze drängender macht irgendwie.
Ja, Story finde ich halt ein bisschen A, uninteressant und B, unglaubwürdig, weil also keine Eltern, die jetzt irgendwo, selbst wenn die irgendwo an den Arsch der Welt versetzt worden sind, um da gefährliche Sachen zu machen, dann wird die wahrscheinlich eher sagen, nein, machen wir nicht. Wir haben kleine Kinder, wir müssen darauf aufpassen.
Ja, selbst die Seven wurde damals von ihren Eltern mit in den Borg-Territorium genommen.
Ja, Also
die ganze Story ist so ein bisschen unrund. Also das Beste ist wirklich noch einfach die Szenen von Brent Spiner in all seinen Rollen.
Die restliche Crew hat nicht viel zu tun.
Ja, die sind zwar alle überall irgendwie die ganze Zeit da, aber es ist halt, die ganze Story ist unrund und unlogisch und es ist so.
Der Picard steht auf seiner Brücke, dass der Computer fragt ihm nach dem Passwort und er so, Passwort? Was für Passwort?
Ja, es ist halt auch sehr umständlich gemacht. Ja. Ich meine, der Data hätte auch einfach zum Shuttle Bay gehen können, sich einen Shuttle nehmen können, das vielleicht irgendwie
oder umgekehrt
disguisen können, also irgendwie verstecken können und da hätten sie ihn auch nicht gefunden oder so, keine Ahnung.
Wie gesagt, aber die fliegen damit irgendwas zu diesem Planeten hin und wir haben keine Kommunikationsmöglichkeiten mit der Sternenflotte, wir können nicht mal um Hilfe rufen. Warum nehmt ihr nicht, wie gesagt, eins von diesen Kack-Shuttles? Das wird doch wohl funktionieren, das hat er ja wohl nicht verschlüsselt, oder?
Wie weit sind die aus dem schon wieder draußen irgendwo? Ich meine, sie sind mit 9,1 Warp, deswegen haben sie wahrscheinlich das Schiff genommen, er hat nicht den Shuttle genommen, weil er irgendwie ganz schnell irgendwo hin musste. Ich frage mich ja auch noch immer, wie der Lore mit irgendeinem Shuttle dahin gekommen ist.
Deshalb ist er auch 3 Tage später erst angekommen, offensichtlich.
Gar nicht, eine halbe Stunde, wenn überhaupt später angekommen. Aber
naja, also wie gesagt, angeblich sind es 5 Tage und wie viele Stunden? Ich habe irgendwo hatte ich es ausgerechnet.
Aber insgesamt, Tage. Ich finde die Folge jetzt nicht so stark als Gesamtfolge. Und diesmal geht mir die Beverly auch ziemlich auf die Nerven tatsächlich, wo ich ja sonst eigentlich sehr gütig bin, was das angeht. Und ich kann nicht so viel Gutes abgewinnen.
Ich wollte mal ein paar positive Sachen am Anfang eigentlich aufgezählt haben, aber dann hast du mich direkt in die negativen Sachen reingezogen.
Bitte.
Ja, es ist relativ, ich finde die Folge ist relativ schnell erzählt, also es fängt ja schon relativ actionreich an mit den Lagen, wir müssen irgendwo hin und dann diese Dringlichkeit und dann funktioniert das alles nicht und der Data landet auf dem Planeten, dann tickt es mal ein bisschen
macht
ab.
Er
dann
wie sein Ding vor, ist ja auch noch ganz interessant.
Man denkt, jetzt wird es ein bisschen philosophisch und dann steht plötzlich der Lore vor der Tür und du weißt, oh, jetzt so richtig Scheiße und Ventilator und Flatsch, alles, ne? Mhm. Also ich finde also von der Erzähltechnik her ist die Folge eigentlich ganz gut. Nur was im Drehbuch steht, ist halt irgendwie
ja,
komisch.
Also man hat das Gefühl, man hätte sie besser machen können. Also ja. Ich weiß es auch nicht genau.
Also sie haben sich Mühe gegeben, sie waren stets bemüht, wie dann nachher darin steht, aber jetzt ist halt so ein bisschen, ich meine auch diese philosophische Ansatz so von wegen, was macht mich als Androiden jetzt zum Mensch oder umgekehrt und ne, wir sind ja eigentlich gar nicht so verschieden, das kommt ja dann auch irgendwie so dabei raus, wenn der Sung ihm erzählt, das ist sein Vermächtnis, der Android und es ist wie mein Kind, ja, also das macht den Data ja auch auf eine Art und Weise dann auch wieder menschlich. Mhm. Auch den Lore ja interessanterweise, weil er sagt ja auch, ihr seid ja gar nicht so verschieden. Mhm. Ihr seid ja eigentlich das gleiche Modell, nur mit ein bisschen anderer Programmierung oder irgendwie sowas.
Naja, so. Ja.
Also eigentlich wie Brüder ja auch sind. Ne? Ihr seid eigentlich zwei Seiten einer Medaille.
Ja, ich finde also diesen Brüderaspekt, den sie jetzt in beiden A- und B-Plot, finde ich dann trotzdem ein bisschen unbeholfen. Ich weiß nicht, irgendwas fehlt da. Es ist halt so, es sind zwei Geschichten von zwei Brüdern. Und
es funktioniert in der Data-Lore-Geschichte, finde ich, funktioniert das ganz gut.
Was anderes hat das an Hahn gezogen.
In der Blagen-Geschichte, diese B-Plot-Geschichte,
da hätte man vielleicht die Troy mehr einsetzen müssen, dass sie sich mit dem größeren Bruder auseinandersetzt und da mal irgendwie das aufarbeitet. Aber
wir hätten vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit überhaupt damit verbringen müssen, weil wir sehen am Anfang, das Kind liegt da in der Quarantäne.
Ja, und der große Bruder kriegt ein schlechtes Gewissen eingeredet und der kleine Bruder will nicht mit ihm reden, alles scheiße.
So, und dann kommen 40 Minuten Data. Und dann kommen wir am Ende nochmal dahin zurück und wir haben eigentlich überhaupt nichts darüber erfahren, außer, sie ist jetzt wieder gesund und sie vertragen sich wieder. Ja. Das ist halt irgendwie scheiße gelaufen, finde ich. Also das hätte man ein bisschen mehr ausarbeiten können. Gut, dann hätte man jetzt wahrscheinlich wieder mehr Zeit gebraucht. Doppelfolge wollten wir nicht schon wieder machen, kann ich ja auch verstehen, aber das ist halt ein bisschen unrund, finde ich.
Frage mich aber auch wirklich, hätte es jetzt wirklich diese kleiner Bruder, großer Bruder Story an Bord der Enterprise überhaupt gebraucht, weil die sagen ja, sie hatten die Story noch eingebaut für die Dringlichkeit, aber
Data auch ein anderes Ding einbauen können.
Data geht verloren. Es gibt ja tausend Gründe. Und einfach nur, um Data wiederzufinden, wäre ja schon genug Story eigentlich. Da brauche ich eigentlich nicht diese Art von B-Story noch nebenher. Oder es könnte ja irgendein anderes Problem
fühlt
auftauchen.
Fühlt sich so ein bisschen gezwungen an irgendwie. Das ist so.
Ja.
Ich bin also mit diesem B-Plot bin ich nicht zufrieden. Also das ist schon am Anfang direkt, wie das eingeführt wird. Die Eltern sind nicht da. Wo sind die?
Ja.
Die wird nur gesagt, die sind irgendwie on a sabbatical off the ship. Und ich denke mir so, die lassen ihre Kinder da? Nein. Ja. Nein.
Und warum überhaupt dieser ganze Popanz? Was hat der Doktor nun jetzt eigentlich für ein Problem damit, dass er nicht gefunden werden will? Und diesen ganzen Geheimnistuerei, der hätte doch einfach sich auch bei Data melden können.
Ja.
Also und sagen können, ich
habe meine Nummer, ne?
Ja, und ich habe hier was für dich. Komm mal vorbei. Aber nein, es ist ja, alle halten ihn für tot und das soll auch so bleiben.
Ja, und dass der sich auch irgendwie nicht drüber informiert hat, so nach dem Motto, er ist ja irgendwie total erschrocken oder wie soll ich erstaunt, dass Data jetzt bei der Sternenflotte gelandet ist, dass der da nicht mal irgendwie, ich dachte, das wäre irgendwie so.
Der lebt echt auf Dagobah irgendwie.
Ja, irgendwie. Hallo? Hat er da keine Nachrichten oder irgendwas? Oder?
Nee, keine Ahnung.
Kein Internet? Ja. Ich weiß es nicht.
Dann kann man ja mal sagen, es ist auf jeden Fall übrigens eine von Rick Bermans Favoriten-Episoden, was ich schon wieder überhaupt nicht verstehen kann, aber gut.
Ja, also sie hat schon.
Aber ich bin ja auch dabei gewesen beim Dreh. Also.
Zwischen all dieser Kritik, die wir hier gesagt haben, sie hat schon aber auch eine gewisse, ich meine, allein schon diese Lore-Data-Geschichte, die ja Konsequenzen in der Zukunft haben wird, in vielfacher Hinsicht.
Ja, stimmt.
Ist ja so als Einleitungsfolge für diesen Arc ja eigentlich gar nicht so schlecht.
Ja,
also,
und wahrscheinlich ist es auch einfach toll, mit Brent Spiner so viel zu arbeiten, nehme ich mal an. Deswegen wahrscheinlich
der ist halt ein Klamauk-Typ, das ist halt.
Ja.
Also ich weiß auch nicht, was ich von der Folge so wirklich am Ende zu halten habe. Ich schwanke irgendwo zwischen einer 5 und einer 7 und das macht mich irgendwie, da weiß ich nicht, was ich da geben soll. Also 5 wäre jetzt so Durchschnitt und
ich
nicht
bin
so toll.
Aber auch nicht weit höher. Ich würde der Folge einen Warp-Faktor von 5,5 geben, einfach des guten Willens halt.
Ist für mich ein bisschen.
Ist schon zu hart, aber ich fand sie jetzt nicht so gut.
Ja, ich fand sie auch nicht so gut, aber sie hat halt so viel Data und das ist halt immer so ein Pluspunkt irgendwo. Und ich
muss
weiß
ich mich
es
revidieren?
Nicht. Nein, wenn du sagst 5,5, dann sagst du 5,5. Ich weiß es nicht.
Ich
hätte jetzt 6 gesagt.
Wir müssen uns zwar nicht einig werden, aber ich gehe auch mit. Ja,
weil das ist 6. Worauf ich mich jetzt während der Besprechung, ich hatte sie vorher höher eingeordnet und wir haben uns jetzt wieder so runtergequasselt.
Ja, aber es ist, finde ich, auch okay. Also sie ist nicht, also.
Nicht das Gelbe vom Ei.
An schlechten Tagen sage ich, es ist eine 5,5, aber ansonsten ist es eine 6. So.
Ja, es ist halt.
Ja,
Kann es sind so viele Sachen, die nicht so richtig ineinander passen.
Ja,
ich habe eigentlich Bauchschmerzen dabei, die so schlecht zu bewerten, aber sie ist halt einfach nicht besser.
Ja, leider ja. Also sehe ich auch so. Und ja, so ist es.
Ich will die eigentlich mehr mögen. Ich mag die Folge eigentlich auch. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, wenn ihr das guckt, lasst die weg. Sondern es ist einfach nur so, sie ist halt, ist handwerklich gut gemacht, aber sie ist halt vom Drehbuch her so eher Mittel.
Ich mochte auf jeden Fall Set-Design von Dr. Munions Funks Labor mit dem ganzen Firlefanz
da drin. Die ganze Scheiße, der da stehen hat.
Was anscheinend auch dieselbe Studio-Wände waren wie aus diesem Sammler, von dem Sammler, wo der Data gelandet ist. Das da waren dieselben Lampen da mit diesen bunten Lichtern dran. Ja, verbleiben wir erstmal so, kann man nicht mehr zu sagen.
Fürchte ich auch,
Was ergibt sich denn in der nächsten Folge?
Was gibt's denn als nächstes?
Da ist die Rede von einem Sohn, Endars Sohn. Das scheint schon wieder irgendwas mit Familie zu sein. Suddenly Human auf Englisch.
Ach, das ist, wo dieses Blag von irgendwelchen komischen Leuten, von denen wir vorher nie was gehört haben und die wir auch nachher nie wieder treffen werden. Das hat da irgendwie so sein ganzes Leben verbracht. So eine umgekehrte Worf-Geschichte sozusagen.
Hier steht, die Enterprise folgt dem Notruf eines talarianischen Schiffes in den Sektor 21947. Ein menschlicher Junge bringt Picard in eine schwierige Situation. Ich kann mich gar nicht dran erinnern.
Meine ich, also wenn das die Folge ist, die ich da im Kopf habe, ist das so.
Ja, dann verbleiben wir doch erstmal so und hören uns bald möglichst wieder, aber nicht nächste Woche, sondern wahrscheinlich in 2 Wochen, weil ist uns lieber der Rhythmus gerade. Ja, vielen Dank erstmal an die lieben Zuhörerinnen, dass ihr wieder dabei wart. Vielen Dank an dich, Jan, dass du mitgemacht hast.
Kein Problem, ich bin doch gern dabei.
Ja,
ich mache das hier doch gerne.
Ja, genau. Und dann hören wir uns bald wieder und in diesem Sinne erstmal einen schönen Abend, schönen Tag oder was auch immer ihr so macht.
Schöne Woche, genau.
Ja, genau. Bis denn. Tschüss.
Tschö.
Boldly Pod. Star Trek in Review.
Transfer complete.